Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer der Nerdshow. Wir sind wieder zu viert. Nach ein bisschen holprigen Startschwierigkeiten sind wir alle da. Ich grüße euch, meine lieben Freunde. Ich, Oliver, bin hier und wir haben den Carlo, den Sebastian und den Manuel. Und auf geht's, weil wir stellen gerade fest, es sind mehr News, als wir gedacht haben.
Gut, ich habe noch gar nicht in die Shownotes reingeguckt. Ich bin auch gespannt, was kommt.
Ja, ich glaube, er ist ja irgendwie Released-Woche gewesen, ja. Ich glaube irgendwie, wo fangen wir denn an? Ja, OpenAI hat GPT-5.5 released und hat dann auch schöne, so eine wunderschöne Tabelle, in der sie sagt so, okay, hier Anthropic, ihr seid ja jetzt gerade das neue 4.7er Release und seid ganz toll und wir sind jetzt aber noch mal toller, außer, und das ist das Schöne, das ist einfach Marketing par excellence, im Software Engineering Bench Pro. Da sind sie nämlich 6% schlechter und deswegen haben sie auch einfach mal das Result auf der Webseite aus der Tabelle ausgespart. Das muss man auf der Model Card, kann man das dann nachlesen. Das ist schön, dass wir unter den Tisch fallen lassen, dass sie im Programmieren leider noch nicht besser sind. Ja, und was ist noch passiert bei OpenAI? Sie haben das neue Image, also ein neues Image-Modell, ChatGPT Images 2.0, was einmal etwas bessere Image Generation per se plus Reasoning auf der Ausführung der Image Generation hat. Das heißt, man kann wesentlich komplexere Bilder generieren und hat in meiner Bubble haben da auch schon super viele Leute mit rumgespielt. Also von Bilder, also Style-Transfer, also du hast irgendwie einen Künstler, den du hochlädst und dann irgendwie das transferierst auf eigene Bilder. Sehr, sehr gut.
Böse, sowas macht man doch nicht.
Sehr, sehr gut funktioniert, macht man nicht. Böse, böse. Passiert aber in den besten Familien. Und der Pip Klöckner hat das, glaube ich, bei LinkedIn gepostet. Der hat sich relativ viel Marketing-Material, hat irgendwie gesagt so, hey, GPT, generieren wir mal irgendwie ein Visual für LinkedIn, für irgendwie die OMR. So hat das in den vergangenen Jahren irgendwie ausgesehen. Oder irgendwie so, ja. Aber auf jeden Fall, das, was dabei rauskam, war echt sehr, sehr, sehr polished. Kein Fehler drin, Text gerade, alles cool.
Müssen wir jetzt alle wieder ChatGPT benutzen und nicht mehr Googles Nanobanana dann, oder?
Ja, ich hatte einen Test gemacht, zusammen mit Kollegen, wo wir versucht haben, so dieses Recherchewissen mit anzuwenden, weil sie haben ja so ein bisschen damit geworben zu sagen, du kannst irgendwie Thinking anmachen und dann macht er sich schlau und dann macht er das besonders gut. So, und in dem Fall haben wir einfach von einem Kunden einen Product Shot versucht generieren zu lassen, eine Nuss-Nougat-Creme und er hat halt nicht das richtige Logo, nicht das richtige Glas, also so Zeug, wo ich sagen würde, das wäre doch jetzt irgendwie genau dein Job gewesen, ins Netz zu gehen, danach zu recherchieren, wenn du die Antworten gefunden hast, dann damit irgendwie das gute Bild zu machen. Aber dieses Weltwissen, das World Model dahinter, das scheint nicht drin zu sein. Also ich habe auch viele gute Sachen gehört und gesehen, aber das war so eine Sache, die ich mir versprochen hatte, die er nicht geschafft.
Das ist ganz spannend, weil das passt ein bisschen zu Glyph 2.0 ist raus. Neue Version von Glyph, weil die machen quasi das. Kenne ich halt die Gründer. Die haben einfach gesagt, okay, wenn du Marketingmaterial bauen willst, sei es ein Video, sei es ein sonst was, weißt du ja gar nicht, was das beste Modellmoment ist und was da noch alles außenrum rumbaut. Und die sagen einfach, du erklärst das und wir wählen das Modell aus, wir wechseln die Modelle hinten runter, wir schauen, dass die richtigen Basisinformationen, World Knowledge etc. da sind, dass es da genaue Informationen gibt, dass er nochmal Research betreiben muss oder nicht und so weiter und stöpseln das alles so zusammen über mehrere Modelle hinweg, das, was Sinnvolles rauskommt. Und es sind, also wenn man auf die Seite geht, Link habe ich für die Shownotes geschickt, sind halt krasse Videos da zum Beispiel, ne? Die wirklich, wirklich okay. gut sind.
Also was er hingegen gut geschafft hat,
ist ein bisschen das Mischen.
Was er hingegen gut geschafft hat, ist eine Style-Vorlage zu geben, also ähnlich das, wie du meintest, Sebastian, aber jetzt nicht im Sinne von Stil, wie das Bild aussehen soll, sondern Referenzen, wie die Produkte aussehen sollen. Na, also wenn er nicht selber recherchiert hat, sondern wir ihm mitgegeben haben, mache folgendes Bild und die Produkte findest du hier und dann haben wir die Produkte mit angehangen und dann hat er die wirklich perfekt eingebaut. Also das ging super. Aber das wäre so ein Mini-Task, den er hätte auch selber machen können, finde ich.
Das, wo es noch auf jeden Fall so Drawbacks gibt, ist, glaube ich, Character Consistency. Also auch gerade so Gesichtern folgen und so. Das geht einfach in anderen Tools noch besser und dass man halt immer den gleichen Charakter hat und dass es so sehr homogen aussieht. Aber an sich ist es, glaube ich, noch ein deutlicher Schritt nach vorne.
So. Aber findet ihr nicht auch, dass die Bilder sich bei GPT immer noch so ein bisschen künstlicher anfühlen, also Gesichter? Also ich finde, da ist Nano schon auch einen Ticken stärker, was so Natürlichkeit angeht.
Ja, die haben, das, was die richtig gut können, sind Hautporn. Keine Ahnung, wo das herkommt. Wahrscheinlich hat da irgendwie mal so ein Doktor drüber geschrieben. It's a thing. Oh, guck mal hier. Und das macht natürlich dann auch gerade im Subconscious-Bereich wahrscheinlich eine Menge aus, wenn das einfach nochmal ein Stück realistischer ist.
Nano-Banana kann sehr gut Hautporen.
Ja, also die Unebenheit von Haut und wie sich Hautporen so verteilen und Fältchen und so. Ich glaube, da ist Nano-Banana hat da noch so ein bisschen die Nase vorn.
Ich finde ja, die Quelle so, aber nicht irgendwo mehr. Hast du halt andere Daten und so, ne? Wir hatten das gerade bei einem Kundengespräch, wo es auch darum geht, die brauchen halt teilweise lokale LLMs, weil die irgendwelche Metallurgie-Datenbanken Informationen haben, die halt nicht rausgeben, die halt, ne, wo halt einfach mehr Informationen da sind.
Ja, muss halt irgendeiner deswegen sich überlegen, da müssen wir mehr Liebe reinstecken. Also ich weiß noch damals bei der ganzen 3D-Szene, als dann irgendwie ein neuer Film rauskam und Ice Age und plötzlich ging Wasser und dann irgendwie Ice Age 3 plötzlich ging Fell und so Zeug, ne? Oder dann bei Herr der Ringe diese ganzen Massenschlachten. So Zeug wird halt hier bei AI auch passieren.
Ja, das war, da ist jetzt Fell, war ultimativ krass.
Ja, alte weiße Männer reden über den Krieg.
Ich finde es aber total spannend, dass Nano Banana da jetzt immer noch mithalten kann. Ist ja schon ein bisschen älteres Modell, ne? Das ist schon eine ganze Zeit so, der Platzhirsch irgendwie spannend.
Absolut, absolut. Ja, Tim Cook ist weg, oder?
Ja, Tim Cook ist weg. Also ist im September Ende.
Genau,
Anfang,
also die haben ja eine Zeitleiste da hingelegt und er wird ja auch Chairman, so wie ich das verstanden habe. Also er bleibt noch ein bisschen. Aber tritt ab. Ist sehr spannend zu wissen, warum die das machen. Also hat er keine Lust mehr oder weil so, also, oder ist das auch ein strategisches Ding? Der neue Mensch, wie heißt er nochmal? Ich weiß nicht, ob das gerade vielleicht parat
ist.
Ja, genau. Ist ja eher so ein Hardware-Mensch. Das
was aber
zeigt vielleicht
ist.
Auch, wo die Reise dahin geht.
Und er hat aber auch gesagt bei seiner Antrittsrede, AI wird uns die Möglichkeit geben, wieder überraschend neue, revolutionäre Produkte zu machen. Und das ist ja meine Ansage, ne?
Und also, by the way, Tim Cook ist 65, ne? Also irgendwann darf er auch in Rente gehen.
Ja, also erstens das. Also er hatte, glaube ich, ein paar Mal gab es so Rumors. Ich meine, der ist fit und so und alles Mögliche. Ich glaube auch, dass er ein hervorragendes Legacy gemacht hat. Das war ja immer die Befürchtung, dass wenn der Jobs stirbt, dann geht es irgendwie bergab mit Apple und dann kam irgendwie eine Innovation nach der nächsten und die auch wirklich geil waren. Also viele geile Sachen, auch irgendwie gerade was die ganzen Silicon-CPU-Sachen, die allerdings auch John Ternus mitverantwortet hat, muss man auch dazu sagen. Das würde ich dann nicht unbedingt dem Tim Cook auf die Fahne schreiben. Es geht ja dann doch um die Leute, die es dann halt auch exekuten. Es ist ja dann doch deutlich für die Aktie und für den Umsatz und für alles nach oben gegangen. Ich kann mir aber auch schon gut vorstellen, dass dieses Ganze, wo geht die Hardware eigentlich hin, dass man da einfach jetzt eine etwas andere Person braucht. Weil wir sehen jetzt gerade im Softwarebereich den Shift von quasi, dass du eine Software hast, wo du irgendwie rumklicken musst, hin zu Agenten, die das proaktiv für dich tun. Und das hat, glaube ich, auch einfach Konsequenzen für Apple. Und ich glaube, das ganze AI-Ding, genau wie das ganze Software as a Services oder Digital Services, das hat Apple einfach sehr, sehr sträflich vernachlässigt. Und vielleicht wünscht man sich da auch eine Person, die das vielleicht nochmal wieder hervorholen kann. Und sieht auch,
und das
dass halt irgendwie
genau.
Jonathan Ivey jetzt irgendwie mit Sam Altman an einem Gerät arbeitet, was irgendwie ein iPhone-Killer werden soll und sagt so, hey, wir brauchen vielleicht mal jemanden. Also ich meine, Tim Cook war halt immer ein Operator und man sagt, vielleicht braucht Apple jetzt mal jemand anders als ein Operator. Und
der Typ
65,
ist Engineer, ne?
Ja.
Der neue ist Engineer
jetzt,
und
wirklich jemand anderen als Operator. Ich kenne den John Ternus jetzt gar nicht gut. Also ich habe den Tim Cook immer so ein bisschen als Manager wahrgenommen, als Stück weit auch die Legacy verwaltend. Sehr, sehr gut gemacht, sehr gut executed. Aber die richtig bahnbrechende Innovationen habe ich jetzt nicht wahrgenommen, sondern einfach das sehr gut umgesetzt, was da letztendlich war. ja, ne, der also. Erfolg gibt ihm recht, ne, wenn man das am Börsenkurs jetzt letztendlich misst, ist die neue Person dann so ein Product Manager, so ein bisschen wie Satya Nadella bei Microsoft
genau,
oder so?
Also ich habe genau das gerade nochmal geguckt. Also der Typ ist bekannter Product Leader, hat immer an Produkten gearbeitet, iPad, AirPods, Macline, Transition zu Apple Silicon etc. Ist Engineer, Innovator etc. Ne? Und ist wirklich mehr Hardware Engineering, Product Design. Das sind seine Core-Dinger. Deswegen kann man schon ein bisschen überlegen, ist das eventuell jetzt so ein Satya Nadella-Move? Weil ja, Cook war halt der Operator, aber das war ja halt unter Steve Jobs. Ne? Da war er halt für die ganze Operations und Margen und sonst was zuständig. Das hat er natürlich trotzdem gut gemacht mit dem ganzen Apple Silicon und wie bauen wir die Teile und wie machen wir ne, jetzt der preiswerte Voll. Laptop jetzt und so weiter. Ne? Also das hat er schon gut gemacht. Jetzt die Frage, ob diese ganze Integration von einem Produkt und Software und Hardware und so weiter unter John Turner einfach mehr Fokus bekommt und sie das noch härter integriert kriegen. Ich glaube ja weiterhin nicht, dass da Apple eine riesen Innovation bringen muss oder so. Ne? Mit mehr und mehr lokalen Modellen und jetzt, wie gesagt, Mac Mini überall ausverkauft, weil du ihn für deine AI-Zeugs nutzen kannst. Die Frage ist, ja, scheinbar sind die ganzen Server, die in Rechenzentren stehen haben, für ihr AI-Zeugs alle ihre Chips, ne? Bringen die irgendwann noch einen AI-Chip raus, weil sie es einfach können. Also gibt es 1000 Fragen und Möglichkeiten, die da passieren könnten. Deswegen bin ich gespannt.
Aber apropos also Börsenkurs, hattet ihr eben gesagt. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie es gerade um die Magnificent Seven steht. Wenn du dir mal anschaust, egal ob du dir einen Google, einen Amazon, Apple, einen Meta nimmst, die Bewertungen sind teilweise historisch günstig. Also obwohl sie auf All-Time-High sind, aber einfach dadurch, dass sie mit AI tierisch wachsen oder auch einfach totales krasses Cost-Cutting gerade machen und einfach trotzdem gut weiter operaten können. Auf die nächsten Jahre gerechnet gab es Amazon so günstig, ich glaube 20, 25 Jahre oder so nicht mehr. Es ist krass. Keine Ahnung, was mit der Weltwirtschaft passiert und so, ne? Was irgendwie die Märkte wirklich machen. Aber jetzt rein fundamentale Bewertung bei irgendwas zwischen, weiß ich nicht, 16 bis 25, bei so krass wachsenden, marktdominierenden Burggraben-Companies, finde ich jetzt nicht teuer.
Nee, und ist ja auch, ne? Und vor allen Dingen, wenn du überlegst, okay, selbst wenn es der Wirtschaft schlechter gehen würde und so weiter, wenn die Leute immer noch eher preiswert bei Amazon kaufen als irgendwo sonst wo. Und AI ist nicht tot zu kriegen und da hat Google halt ein Leg up und so.
AI wird auch eine Menge verändern. Also da glaube ich wirklich dran. Ich glaube halt irgendwie, das haben wir
ist das gar nicht denn für ein Spruch?
Nein, aber ich war ja noch gar nicht fertig. Ich war doch gar nicht fertig mit meinem Satz. Haben wir nicht in den Shownotes drin, aber ist auch noch eine News gewesen. Sergey Brin hat doch irgendwie bei Google sich jetzt so ein Kick-Ass-Team zusammengestellt. Was halt quasi die, weil sie sagen, hey, wir sind immer noch hinten dran. Wir sind immer noch hinter Anthropic, wir sind sogar eigentlich irgendwo dazwischen bei OpenAI, aber so an sich sind wir behind. Wir werden nicht irgendwie als Marktleader wahrgenommen, außer vielleicht bei Nano Banana. Das ist jetzt so ein bisschen, das ist, glaube ich, die Sorge. Also Google hat ja mit Android einfach das Telefon und wenn die das mit Gemini jetzt nicht ganz scheiße spielen und da auch noch da mit dem Kick-Ass-Team jetzt AI aufholen, dann sind sie weit vorne. Und das hat Apple
Coding nicht. Strike Team übrigens heißt das. Ja,
Coding Strike Team. Apple hat halt irgendwie jetzt einen neuen CEO, der ein Hardware-Guy ist. Aber jetzt überlegt euch mal, was passiert, wenn du irgendwie ein Tool raus, ein Device rausbringst, was wirklich wie so ein Assistant funktioniert, mit dem du sprechen kannst, dem du Aufgaben geben kannst, dem du vielleicht auch komplett wegdelegieren kannst, dass der irgendwen anrufen soll. Ja, hier ruf mal den Olli Tümer an und mach mal einen Termin aus mit mir. Will da nichts mit zu tun haben. Kannst auch mit seinem Agenten quatschen. Irgendwann kriegst du einfach nur einen Kalendereintrag irgendwie. Dann brauchst du dein Telefon gar nicht mehr so für so viele Dinge. Und ich glaube, diese Sachen werden sich verändern. Das sieht Apple auch. Und sie gucken, wo die Reise dahin geht. Ja.
Die sehen aber auch, dass 80% der Zeit, was die Leute ihr Handy benutzen, ist Doomscrolling auf TikTok und ähnlichem. Dementsprechend, das kriegst du auch durch AI nicht weg.
All good, we're safe. Ja. Kann gut sein. Kann gut sein.
Dann springen wir mal zum nächsten der großen Sieben, der Meta. Meta hat auch ein paar Sachen gemacht. Einmal haben die jetzt
Meta bin ich ja so.
Zum Mai wollen die 10% der Stellen kürzen, also 8000 Leute. sollen da gehen. Auch das ist wieder irgendwie so ein, ja, wir wollen mehr AI machen und so weiter. Dann machen sie noch, haben sie gesagt, ja, wir machen mal munter Training Data, und zwar von unseren Mitarbeitenden. Wir werden alles verfolgen, was die in ihre Rechner tippen. Jede Mausbewegung werden wir irgendwie verfolgen, weil wir wollen Modelle bauen, die das echte Leben emulieren und natürlich auch, die dann Arbeitstätigkeit machen können. Und warum nicht dann direkt die Leute, die Arbeit tatsächlich machen?
Das machen die in Amerika, nicht in Deutschland, da geht das nämlich nicht.
Genau, ja, vielleicht das noch als gute Ergänzung.
Bin ich auch sehr glücklich drüber.
Ja, gleich noch einen dritten Punkt, der ist aber ein bisschen was anderes. Habt ihr da eine Meinung noch zu? Oder macht nicht auch irgendjemand noch einfach Screenshots alle 10 Minuten von den Mitarbeitern oder so?
Windows. Also ich glaube, Windows macht das doch Windows mit jedem Nutzer gerade.
In Arbeitgeber hat das, glaube ich, auch nochmal gesagt. Das war jetzt, glaube ich, nicht Meta, ja, sondern
mit
noch
Freelancern oder so, keine Ahnung.
Ja, noch irgendwie Screenshots, nicht alle 10 Minuten, sondern alle, ich glaube, 10 Sekunden oder so. Die einfach das mit, ja, das ist auch ein Produktivitätsbooster wahrscheinlich.
Ja, du, aber ganz ehrlich, wenn du mal schaust, das unterschätzen, glaube ich, viele oder machen sich nicht so klar. Du weißt ja auch, was für Datenschätzen Meta einfach sitzt mit WhatsApp, mit Instagram, mit Facebook und Co. Ich glaube, es gibt wenig Firmen, die so viel Personal, Community, Social Data hat wie Facebook. Und wenn die es nicht ganz blöd anstellen, werden, wenn die da AI draufschmeißen, die krasse Sachen machen können. Und wenn sie nur irgendwie Teil des Baukastens sind, den sie dann
irgendwie vermarkten. Ja, wobei, da habe ich einen ganz spannenden Insight zu. Ist euch aufgefallen, dass es so ein Trend gibt, gerade irgendwie so habe ich in den 90ern ausgesehen, so sehe ich jetzt aus, weil irgendwie letztens auf Instagram, weil ich ein paar von meinen Freunden haben das mitgemacht, ist 1A von Meta. Genau, ist einfach 1A von Meta initiiert als Trend, um AI-Modelle darauf trainieren zu lassen, wie sich Gesichter entwickeln.
Ehrlich jetzt?
Das ist doch krass, oder? Ist super geil.
Das heißt, Meta hat versucht, so einen Trend zu machen, um alte Bilder zu kriegen?
Das heißt, versucht, der Trend ist da.
Ja.
Sie haben
ja, aber jetzt, also, aber die haben das gestartet. Okay, krass.
Ja,
also, ja, das ist.
Da sieht man, das ist Daten, die einfach zu kriegen sind, einfach zu kriegen, ne? Aber das ist jetzt ein bisschen vorbei. Und das ist das, was jetzt halt passiert. Die einen haben so smarte Kampagnen hier, wir wollen, dass die Leute da ihre Bilder von früher rausholen. Andere setzen auf synthetische Daten. Ne, die aggregierte Daten und so weiter. Sehr, sehr spannend. Also wir merken aber, wenn es abnimmt, dann ist die Wette, je mehr Daten, umso besser werden die Modelle.
Das heißt, wir glauben, Meta hat so viel Daten und so weiter, dass die noch eine coole Zukunft vor sich haben. Ich bin bei Meta ja immer noch skeptisch.
Im Bereich AI, meinst du?
Mhm.
Die haben ja einen großen Strategieschwenk gemacht. Jan Le Cun ist weg, hatten wir schon ein paar Mal angesprochen. Und jetzt haben die MuseSpark rausgebracht, Closed Source. Offiziell haben die gesagt, das ist alles Sicherheitsbedenken und so weiter. Ist auch auf dem Health Benchmarks ziemlich gut. Aber natürlich, die haben was? Irgendwie 150 Milliarden oder so investiert in KI. Die wollen natürlich auch irgendwie was Proprietäres bauen, dass sie die Investments auch irgendwie rechtfertigen. Und wenn ich Meta wäre, würde ich radikal irgendwas um das persönliche Leben der Leute herum stricken, weil das natürlich naheliegend ist. Die haben immer noch den Social Graph, haben die da. Und da kannst du sehr viel daraus letztendlich bauen. Und das, da sind die, haben die schon eine ganz einzigartige Positionierung. Und die haben halt Datenschätze.
Da finde ich aber auf der anderen Seite spannend, wahrscheinlich kennen wir alle noch Kevin Rose und Dick.
Mhm. Ja, klar.
So. Kevin Rose hat Dick ja wieder gestartet und dann eingestampft, ist jetzt bei True Ventures raus, hat seinen VC-Hut an den Nagel gehängt und ist voll voll in Dick drin, hat das Team umgebaut mit dem Ziel, er will eine Menschen-Community bauen. Das finde ich teilweise noch spannender, wenn Meta sich darüber Gedanken mache und nicht nur irgendwie, kann ich das ganze AI-Gedöns ausschlachten, weil er sagt halt einfach, mittlerweile sind Agents so fucking gut, dass sie haben, die neue Dick-Version ging nicht. Du wurdest, egal was du tatst, von Agents zugespammt. Und sie versuchen jetzt ein Modell zu finden, wo du eine wirkliche Menschen-Community kriegst.
Also ich wäre da total interessiert dran, weil also nur der Sam Altman hat ja auch was zu seiner Identity-Company, wie heißt sie nochmal?
Worldcoin.
WorldCon, genau, hatte doch jetzt auch gerade irgendwie nochmal einen Vortrag gehalten und irgendwie da vorgestellt, was die wie halt machen. Die Verification geht letztendlich darum, die Verification, dass du wirklich du bist oder auch, dass du einen Agenten losschicken kannst, wirklich in deinem eigenen Auftrag. Sorry?
Dass du ein Mensch bist.
Ja, nee, oder dass du auch für Agenten, aber dass du wirklich von diesem Menschen geschickt bist. Ne? Also die haben jetzt schon die Weiterentwicklung. Also vorher war das einfach nur ein Retina-Scan, aber dass du wirklich validieren kannst, da kommt ein Agent und der handelt wirklich dann in meinem Auftrag. So habe ich das zumindest verstanden, was er jetzt da erzählt hatte. Und ich denke schon seit einiger Zeit genau auf diesem Problem nach, weil mein großes Thema ist ja das Thema Vertrauen und wie kriegen wir es hin, dass wir wirklich jetzt vertrauen, dass ihr da jetzt wirklich sitzt und nicht eure Avatare, die jetzt irgendwie quatschen. Und in 2 Jahren, das heißt, wenn meine Zeit leistet, können wir das wirklich kaum noch unterscheiden. Und also ich habe da noch keine Antwort drauf, weil auch wenn man ein soziales Netzwerk mit Menschen, das ist ja das Naheliegende, was man jetzt bauen müsste, ich wüsste tatsächlich gar nicht genau wie. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da
und das
Idee.
Versucht er, das ist genau der Punkt. Er sagt, er weiß auch noch nicht wie. Sie haben scheinbar erste Ideen, was sie tun könnten. Hab auch noch nicht ganz durchgehört. Dick Nation ist ja zurück mit den beiden Originalleuten.
Also,
und die versuchen halt genau das, weil sie sagen, es muss ja eine Möglichkeit geben, dass Menschen sich unterhalten können und sicher sein können, dass auf der anderen Seite ein Mensch ist.
Da hat Pip Klöckner in seinem letzten Doppelgänger-Podcast auch genau drüber geredet. Er hat gesagt, so eigentlich die dafür super gut aufgestellt sind Apple, die eigentlich dann sagen könnten, irgendwie, hey, mit FaceTime, da könnte die Kamera hardwarenah validieren, dass das Signal, was einmal Roundtrip geschickt wird, auch dass das Kamerasignal ist. Und wenn das gleiche ist, dann wird irgendwie ein kleines Icon angezeigt. Dann ist es also
sogar 3D-Sensor mit dem LiDAR und so. Ne?
Ja, sogar mit dem 3D-Sensor, LiDAR, genau. Und das ist it's the person. Und Oma, Opa, wenn immer jemand anruft und Geld will, guckt, dass dieses Zeichen als der Enkeltrick nicht schief geht. Google ist ja genau in der gleichen Position. Also die könnten es auch relativ schnell, glaube ich, in Android reindrücken. Dann müssten die Hardware-Vendoren das nur umsetzen. Bei dem ganzen Worldcoin-Ding muss ich immer sagen, also entweder bin ich zu doof oder ich habe mich nicht tief genug damit beschäftigt. Ich frage mich immer, was habe ich denn jetzt davon? Jetzt habe ich mein Retina-Ding gescannt und habe dann irgendwie einen Coin gekriegt, der irgendwie dann sagt, das ist dann irgendwo rein encodiert, das ist jetzt mal...
Vergiss den Coin, das ist im Prinzip der Authentication Provider, ne?
Also ja. Ist ja okay. Aber was kann ich jetzt damit machen, dass ich das sage und wie kann ich verhindern, dass es jetzt ein Bot für mich macht? Den Twist, da habe ich irgendwie das Gefühl, das ist so wie mit den Underpant Gnomes. Das ist so Step 1, Retina Scan, Step 2, Step 3, Profit. Also das verstehe ich noch nicht. Was der Step 2 ist mit diesem Retina-Scan.
Das ist ja wie ein Zertifikat erstmal, ne? Also angenommen, ich keine Ahnung, also wenn sie richtig sauber machen möchtest, darf der Schlüssel ja nicht abgelegt werden, dann müssten sie ja so kleine Orbs jedem geben und dann musst du jedes Mal den Scan machen, um zu sagen, da bin ich. Ne? Ansonsten speicherst du es doch wieder irgendwo ab und dann scheiß drauf. Ne?
Genau, dann kannst du auch einen Bot auslesen und irgendwo hinschicken, ne?
Naja, grundsätzlich hast du ein System, das wird jetzt gar nicht so kompliziert sehen. Grundsätzlich hast du ein System, wo du einen Usernamen, Passwort etc., Two-Factor-Auth hast, in dem du dich einloggen kannst, wo du Authentication-Requests entgegennehmen kannst und wenn du einen Account da hast, wurde dein Retina gescannt und das ist ein Mensch, der diesen Account hat. Ob dein Account von dir einem Bot gegeben worden ist oder so, ja, das ist ein anderer Punkt. Ne? Aber ja. Das ist ja genau das, wo sie auch sagen, du kannst auch requiren, dass alle Leute, die sich bei Dick anmelden, ihren Ausweis scannen müssen, sonst was. Es gibt ja 1000 Möglichkeiten. Ändert aber nichts daran, dass du irgendwie dir 50.000 Ausweise in Indien kaufst und dann geht das auch. Und wenn das mal gemacht ist, dann kann immer noch ein Bot sein. Also deswegen.
Wir machen ja diese Place Branding Aachen Initiative, den Verein, und wollen das Ganze über die tollen Success Stories erzählen. Und darüber kriege ich jetzt auch wahnsinnig viel mit, was da so passiert. Es gibt noch so viele Hidden Champions, von denen man vorher nie irgendwas gehört hat. Also was die meisten jetzt inzwischen mitbekommen haben, ist ja sowas, also kleiner Sprung, aber ich kam gerade drauf, weil du, Manuel, von Souveräner AI und so erzählt hast. Bin dann weiter gekommen auf SOFIA. Ne, SOFIA ist ja dieses national-europäisch organisierte KI-Bundesverband, Fraunhofer Telekom und so System. Darauf könnte man so ein europäisches Modell bauen, mit dem man dann verschiedene Anwendungsschichten macht. Aachen ist da wahnsinnig stark, von Forschung über Mittelstand bis dann aber auch eben in die Monetarisierung, was das Thema Industrial AI angeht. Und da kann man dann solche Sachen wieder super nutzen. Und da sind dann wieder so Player im Spiel wie Black Semiconductor, ne, die versuchen mit Graphen, also Graphen ist eine Schicht, mehrere Schichten Graphit, Chips zu bauen oder Chips auch zu verbinden, die mit Licht kommunizieren statt mit Strom, was halt einfach viel schneller gehen würde. Haben aber noch die Challenge, wie die dann diese Mikromillimeter dünnen Graphenschichten halt transportieren können. Aber wenn die das schaffen, dann ändern die einfach die Welt. Ne, weil dann kannst du plötzlich diese ganzen Cluster nebeneinander stellen von Nvidia. Und Jason Wang hat auch im Nvidia-Kontext über SOFIA gesprochen. Also das ist schon auch auf dem Radar, dass da hier was passiert. Und ganz neu habe ich hier aus der Gegend direkt bei mir um die Ecke in Basweiler eine Firma gehört, Element 35 GmbH heißen die. Die machen so Hochleistungselektronik, Halbleiter. Die haben es geschafft, Produktionsverfahren zu machen, wie die mit niedrigen Temperaturen neue Materialkombinationen machen. Also die dampfen halt nicht mit 1000 Grad, mit dem halt sofort die nächste Schicht wieder verbrannt wird, sondern die können das mit nur 300. Und das Ding verkaufen die jetzt auch nicht einfach, sondern die haben gesagt, du, wir haben jetzt eine Maschine, wir bauen uns jetzt selber noch 5 weitere Maschinen hier hin. Also es bleibt auch irgendwie bei uns vor Ort. So, da merke ich langsam, okay, krass, alle reden immer drüber, wir sind so abgehangen, wir haben keine Chance, aber da kommen jetzt wieder so Hochtechnologien plötzlich, wo wir irgendwie deutsche Ingenieure dann plötzlich wieder was rocken in der ganzen Szene.
Wenn die Firma dann nicht plötzlich in Amerika registriert wird, damit sie irgendwie ihre Series A von 180 Millionen anstatt 20 Millionen machen könnten.
Das dann so. Ja, sie haben es ja ohne geschafft erstmal, daher sehe ich jetzt erstmal keinen Grund. Aber klar, wenn sie dann noch weiter skalieren, muss man natürlich wieder gucken, wie es weitergeht, wie immer.
Dann kommt so ein Amerikaner rüber und schiebt den Geld in den
Chinesen eher wahrscheinlich, ne?
Ja, aber ja, Netzwerk ist ein spannendes Thema. Wir haben gerade eine zweite von diesen Nvidia-Boxen gekauft, die du so für zu Hause nutzen kannst, ne, um deine eigenen LLMs laufen zu lassen mit 128 Gramm und so weiter.
Für 6.500 Euro, wie viel?
Genau. Irgend sowas ungefähr. Das Lustige ist, jetzt kannst du die auch verbinden. Da musst du aber quasi, lässt dir ein Netzwerkkabel bauen, das kostet 100 Euro, das fucking Kabel, macht aber auch 200 Gigabit. Wo du auch denkst, okay, gut.
Das ist diese NV-Link-Geschichte, ne?
Ja, irgend sowas.
Was für ein Model lässt die laufen?
Wir testen alle durch, weil wir für einen Kunden klären müssen, was die sinnvollsten Modelle sind. Das heißt, Kimi und so weiter, die neuen von Nvidia. Im Moment machen wir das für einen SRE-Bot, also SRE-Agent, der Software-Systeme fixen kann. Und da ist im Moment das Ding von Nvidia am besten. Frag mich jetzt nicht mehr, wie es heißt. Lustig kannst du mit und ohne Reasoning laufen lassen. Das Geile ist so 76% Success Rate ohne Reasoning in 3 Minuten oder irgend sowas. Oder 78% mit Reasoning, aber dann brauchen wir irgendwie 20.
Ja, Kimi 2.6 ist auch rausgekommen. Soll auch irgendwie sehr gut sein. Ne? Und ja. DeepSeek V4 ist auch noch heute released worden. Aber das glaube ich noch nicht Open Source, sondern das ist nur so. Das kannst du jetzt erstmal.
Wir brauchen Open Source Modelle und in dem Fall, mit dem wir da reden, ist dann auch so ein chinesisches Modell so, ich weiß nicht.
Ja.
Wenn es dann selber laufen
lässt. Die ganze Zeit die neuen Modelle raus. Also für mich ist das, alles wird sofort gehypt und irgendwelche Benchmarks sind sie irgendwo oben. Ich glaube, ich habe etliche Modelle auch mal so angetestet und ganz unterschiedliche Resultate.
Deswegen haben wir ja einen sehr expliziten Testcase gebaut für eine sehr explizite Lösung, die wir brauchen. Und sobald die Dinger rauskommen, wandern die in den Cluster, werden einmal durchgetestet und dann hast du ein Ergebnis. So, also ist auch nicht perfekt, aber da hast du einen groben Trend.
Korrigiere mich nochmal einmal, DeepSeek V4 hat doch auch Open Weights inzwischen. Hatte sie wie, habe ich übersehen wahrscheinlich.
Wir haben irgendwie nachgezogen mit 1 Million Kontext jetzt auch, ne, wie die anderen. Jetzt Commodity 1 Million Kontext zu haben.
Ich muss gleich tatsächlich aussteigen. Sebastian, wollten wir das Thema Agenten noch machen oder machen wir das mal wann anders?
Kannst du mal eben schnell noch in 2 Minuten durchreißen. Viel gibt es ja also, nicht.
Ich finde generell spannend, dass schon jetzt etliche Agenten auch jetzt rauskommen. Ne? OpenClaw über solche Agenten und Cowork ist so, glaube ich, eins, was wir über Anthropic ganz gut kennen, aber auch eine ganze Reihe anderer, die meisten Open-Source-Modelle. Und die werden jetzt mittlerweile schon richtig gut im Sinne von Fokus auf Sicherheit, Fokus auf Stabilität. Die beschäftigen sich mit Ressourceneffizienz, also wie viel Tokens verbraucht so ein Modell, wie viel RAM brauche ich, wie viel Speicher und so weiter. Und habe schon das Gefühl, dass sich jetzt eine ganze Reihe so auch Spezialistenagenten so rauskristallisieren, die eher dann Enterprise sind, die eher für kleine Raspberry Pi oder so sind, die minimalistisch sind, die super stabil sind, die super sicher sind und so weiter. Natürlich das wahrscheinlich bekannteste ist immer noch OpenClaw. Peter Steinberger hat übrigens auch gerade bei TED einen Talk gehalten, der auch ganz spannend war, wo er seine Geschichte so ein bisschen erzählt hat. Also wenn jemand sich da mit der Geschichte noch ein bisschen mehr auseinandersetzen will. Genau, also ich bin gerade beim Testen von NanoClaw, bin da ziemlich zufrieden mit, muss ich ehrlich sagen. Also sehr stabil, zuverlässig, kann auch, wenn man den mit Skills füttert, kann er auch ganz gut Tätigkeiten machen. Killer-Use-Cases habe ich gerade immer noch nicht. Ich habe aber Ideen für gute Use-Cases, bin aber noch nicht da, dass ich sage, okay, das kann ich einsetzen. Also wir sind dabei, Sachen wie SEO zu automatisieren, bestimmte Marketing-Tätigkeiten zu automatisieren, aber das ist nicht so zuverlässig, dass ich sage, das ist jetzt skalierbar, wirklich nutzbar. Aber ich glaube, wir sind auch nicht weit weg.
Dera und ich, Dera ist mein Co-Founder bei NineElements, wir haben einen kleinen Hermes-Bot aufgesetzt und haben den versucht, kollaborativ zu verwenden, was erstmal ganz schön tricky war. Ich muss generell sagen, das ganze Setup-Ding ist, wenn du die Informatik studiert hast, ist es easy. Aber wenn du nicht Informatik studiert hast, dann ist es schon manchmal ganz schön hakelig. Und dann auch irgendwie so, gerade wenn du so sagst, so, ja, ist doch irgendwie ein Group-Chat und dann Authentication hier, irgendwas da, dann konnte der erst meine Messages nicht lesen, obwohl er sie hätte lesen können müssen. Das war dann schon noch alles ganz schön tricky. Wir haben als Use Case mal gebaut, dass ich eigentlich nur, ich gucke mir ja wahnsinnig viele Videos an, gucke mir viele Tweets an. Und ich würde ganz gerne mal so Influencer sammeln im Bereich Gen AI und Design. Also wirklich die Schnittmenge zwischen Leuten, die wirklich Marketing-Use Cases, Design-Use Cases abbilden. Da will ich einfach nur in den Telegram-Chat ein YouTube-URL, Instagram-Profil, LinkedIn reindroppen. Und der soll das selber researchen, was sind die anderen Profile, wie viel Follower hat der, was macht er so für einen Content und das einfach in einem Spreadsheet irgendwo speichern. Bin da, also irgendwie, ja, es funktioniert, aber erstens nicht geil. Also es ist nicht so, dass es irgendwie so ist, so, keine Ahnung, ja, du tust das da rein und irgendwann ist es halt im Spreadsheet drin, sondern es ist sehr chatty, also kriegst du wie 40 Messages, was er alles genau macht, irgendwie auch teilweise Sachen, wo du dir denkst, ja, muss ich jetzt wissen, dass du Python 2.6 gedowngradet hast, weil irgendein Package zum Scrapen von YouTube-Profilen das irgendwie nicht kann, aber gut, super, hast du mir kompletten Insight gegeben und dann waren irgendwann die Tokens aufgebraucht bei, keine Ahnung, und ich meine, wir haben hier alle so die Super Max Pro Plans. Ja, also ich kann immer so zwei Links da rein posten, meinen dritten Link hat das dann irgendwie nicht geschafft. Und dann habe ich ihm irgendwie nach einem Tag gesagt, nachdem das quasi resettet worden ist, so ja, komm, hier mach das letzte nochmal. Und dann war irgendwie die Session weg und dachte, was soll ich denn nochmal machen? Weil ganz verwirrt dachte ich mir nur so, ja, also Killer-Use, also ja, kann ich auch eine Excel-Tabelle machen und selber das Spreadsheet, da den Link da reinpasten. Ja, so eben schnell die drei Zahlen nachgucken. Geht bestimmt besser, wenn man Skills hat, geht bestimmt besser, wenn man API-Keys hat, aber selbst das würde ich dann auch sagen, das müsste so ein Agent mir dann sagen. Irgendwie sagen so, hey, gib mir doch mal irgendwie einen API-Key dafür, dann verbrauche ich nicht so viel Tokens oder so. So würde ich sagen, ist das alles noch sehr für Handwerker und noch nicht für den Endkonsumenten.
Das ist absolut so. Das, was Hermes hat, und ich habe selber Hermes noch nicht wirklich ausprobiert, kannst du gerne was dazu sagen, dass nach allen, ich glaube 15 Anfragen, einmal so eine Memory gemacht wird, dass man da einen Kontext sich holt, was ich mit meinem NanoClaw hier mache. Ich sage wirklich, okay, baue mir jetzt daraus ein Skill. Also sofort, ne, sobald ich eine Anfrage mache, mache ich, okay, mach da ein Skill raus, dann versuche auch ein Skript daraus zu schreiben, dass wir es also deterministisch machen, dass wir also nicht das und ich gebe das dann an viele Sachen an kleinere Modelle. Also ne, ich kann da verschiedene Agents dann letztendlich machen und dann werden bestimmte Agents werden halt über kleinere Modelle betrieben. Das ist verhältnismäßig spannend. Und ich habe Obsidian Vault, habe ich da drin, auf den letztendlich mein NanoClaw zugreifen kann und ja, ich werde mal berichten über den längerfristigen Test. Jetzt fühlt sich das schon auch alles noch so an, als muss ich das beaufsichtigen. Aber die Loops, die jetzt gerade da sind, sind schon so, dass ich das Gefühl habe, es wird besser. Aber let's see. Also es wird so, dass da so Lernmomente drin sind.
Spannend, cool, danke.
So.
Gut, sollen wir noch ein paar News weitermachen?
Machen wir noch ein paar News weiter.
AI Act. Habt ihr schon Kontakt damit? Habt ihr schon Stress? Macht ihr euch schon Panik? Nö.
Ja, also gut, vielleicht ganz kurz dazu zum AI Act. Ich hatte den auch reingeschrieben. Ich finde das ganz spannend, weil jetzt die ganzen Sachen rauskommen mit bessere Videos, bessere Fotos und so weiter. Ab dem 2. August 2026 ist das tatsächlich die Kennzeichnungspflicht wirklich da. Und auch Betreiber von Plattformen, da sind also hohe Strafen drauf. Ich glaube sogar 7% des weltweiten Jahresumsatzes oder so. Also wirklich sehr hohe Strafen. Das wird schon spannend. Also es wird auf jeden Fall Auswirkungen haben. Ich bin ganz gespannt, was für Auswirkungen das nachher haben wird und wie die Plattformen da mitziehen werden. Ich finde es insgesamt eine gute Regel. Ich würde sehr gerne wissen, ob Sachen KI-generiert sind oder nicht. Da ist immer ein bisschen die Frage, ob die EU das gut umgesetzt bekommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gut umgesetzt ist, diese Regel. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Sowohl Bilder als auch Videos finde ich richtig. Bei Text kann man es nahezu nicht, also man kann es ein bisschen erahnen, aber das natürlich dann fast nicht mehr, also kann man es nicht wirklich kennzeichnen, weiß ich nicht. Oder nicht zumindest wissen. Was ist eure Meinung?
Die Kennzeichnungspflicht finde ich auch wichtig und richtig. Witzigerweise ist mir das aufgefallen bei Deezer, das ist so Musikstreaming-Service. Da ist eigentlich inzwischen fast jedes zweite Lied KI generiert, weil die da sehr hart waren in was, also sobald du irgendwie selbst ein Plugin machst, was das Mastering per KI macht, ist das Lied dann anschließend KI generiert. Ja, also,
oh, wow.
Ja, so, und das finde ich dann auch so ein bisschen too much. Mir geht es ja eigentlich wirklich darum, hat da jemand nur gepromptet, kam da was raus oder hat jemand sich da vielleicht auch noch Mühe gegeben? Und das ist jetzt immer dann auch so die Frage, aber an sich, ich halte das für total wichtig und richtig, dass ich irgendwie verstehe, auch wenn mich jetzt irgendwie ein Agent anruft oder so, dass der sagt so, hallo, ich bin ein Agent, ich bin eine AI, mit der ich gerade spreche und nicht ein Mensch. Das ist sehr kritisch, wenn ich da mich mit jemandem lange unterhalte und anschließend stelle ich fest, das ist ein Roboter gewesen. So.
Ja, aber das finde ich auch, das ist so eine Grenze, also und die Sorge der Überregulierung. Also wenn halt, keine Ahnung, ich habe irgendwie mit KI den Hautton verbessert, ja, so what, meinetwegen, wenn du es brauchst, ist okay. Wenn es die Person aber nicht gibt auf dem Bild, okay, ja, dann wüsste ich es gerne. Genauso am Telefon, wenn einer
mit telefoniert, gibt es ein Video. Jeder Filter bei Instagram, Google Fotos,
schon, oder?
Pro KI.
Ja.
Also.
Ja, ich meine, dann geht's wieder los. Was ist KI? Ich meine, am Ende des Tages sind es einfach nur Algorithmen. Und ist da jetzt wirklich Gen-AI-Prozess drin beteiligt gewesen oder nicht? Aber da muss man halt aufpassen. Und bei Texten weiß ich es nicht. Also, bin ich unsicher. Also angenommen, es ist irgendein redaktioneller Inhalt in der Zeitung und da steht jetzt daneben, der ist mit KI generiert. Dann wertet das Ding ja jetzt ist für mich erstmal ab, so nach dem Motto, okay, das hat jetzt kein Mensch gemacht. Was aber ja nicht heißt, dass es deswegen schlechter ist. Ich weiß auf jeden Fall, ich muss vielleicht mir mehr Gedanken darüber machen, ob es richtig ist oder nicht. Bei einem Medium wie einer Zeitung erwarte ich aber natürlich, dass die diesen Job für mich getan haben. Und dann ist die Information, dass es KI generiert ist, auch nicht mehr so wichtig für mich.
Ich glaube, es ist ein großer Unterschied auch, ob es faktisch richtig ist, dass, was da im Text ist. Und KI ist ziemlich gut mit Texten. Oder ob ich ein Bild von KI generieren lasse, was so nie im echten Leben stattgefunden hat. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied.
Ich glaube, das ist ja das. Am Ende ist es ja uns vollkommen latte, ob das ein KI-generierter Film ist oder nicht, wenn es eine Science-Fiction-Story ist. Es geht ja darum, dass du nicht willst, dass falsche Fakten, Lügen etc. und so weiter. Du willst kein Bild generiert bekommen, das so nicht passiert ist oder hätte passieren können. Du willst auch keinen Text haben, der einfach von vorne bis hinten erstunken und erlogen ist. Das kann man aber auch selbst machen. Da braucht man keine KI für. Das ist bei einem Bild halt schwieriger.
Das ist ein witziger Aspekt. Ne?
Vielen Tschüss, Manuel. Hab eine gute Zeit. Ciao.
Ja. Ciao. Stell dir mal vor, wie die Leute nehmen später mal irgendwann alle Texte, die nicht KI generiert sind, als wahr. Und dann fangen diese ganzen Verschwörungstheoretiker einfach an, nicht KI generierte Texte zu schreiben, damit die Leute es ihnen glauben.
Eben. Ist alles nicht so einfach.
Ja, ja, ja.
Gut, was haben wir noch? Es hat eine Menge News gegeben an der Robotik-Front. Irgendwie, es gab einmal so einen Roboter, der besser Tischtennis spielen kann als ein Tischtennis-Profi. Ja.
Von Sony.
Ja, genau. Bisher konnten die nur so Amateure schlagen, aber Profis haben die halt immer lang gemacht. Und jetzt ist aber auch der Profi an der Reihe. Gibt's ein ganz cooles Video. Dann ist ein Humanoid-Robot einen Halbmarathon gelaufen. Gibt's auch ein paar schöne Videos zu, wie das Ding läuft und wie die vor allen Dingen dann irgendwann mal zwischendurch so einen Boxenstopp machen, wo die irgendwie die Batterien tauschen und irgendwie so Kühlspray auf die ganzen Joints irgendwie drauf sprühen, damit die
okay. das Ding... Ich habe ein Video gesehen, wo einer sich komplett zerlegt hat, aber ich glaube, das war KI-generiert. Aber das ist wohl eine Challenge tatsächlich. Da gibt es so einen zweiten oder dritten Jahr ist das schon, dass die Dinger einfach einen Marathon laufen und die sind 50% schneller geworden als im letzten Mal und einer von denen ist schneller als der schnellste Mensch gewesen. Ne? Also
ja, krass.
Ist schon, also auch geil in der Bewegung zu sehen, ne? wie die sich dann selber so ausgleichen, wie so eine perfekte Rennmaschine.
Genau, und ich hatte dann irgendwie, es gibt ja auch so einen Roboter, der ist dann auch nochmal wieder meine Aufmerksamkeitsbirne gerockt von Weave Robotics, der Wäsche falten kann. Ja, den kannst du irgendwie stationär aufbauen, der kann aber auf Rollen auch so durch die Gegend fahren. Da ist jetzt ein Pricing draußen. Kostet 8 Schleifen oder du kannst ihn mieten für 450 pro Monat. Wir reden über Dollar. Und ja, also ich muss sagen.
Ich habe mir dann ja direkt, als du das da gepostet hast und gesagt hast, ein Video angeguckt und also dieses Falten ist so, also da kann ich besser falten und das heißt wirklich nicht viel.
Okay, ja, nee. Also bin ich auch raus.
Ja, das ist... Meine liebe Frau, die hat ja ein Faible für diese Ordnungsdinge. Die ist auch ein großer Fan von dieser Japanerin, die immer aufräumt. Die hat auch alles bei uns wird immer so gefalten. Ich kann das nicht reproduzieren oder nur manchmal. Und wenn ich es mache, dann lächelt sie immer und sagt so, ja, lass mich das mal machen. Und die hat auch nur so da drauf gesagt so, naja, it's still
some way to go. Aber auf dem Video räumt er auch den Tisch auf, stellt die Stühle ran, packt die Sachen ins Körbchen, schleppt das Zeug in die Küche. Das Ding sieht nur furchtbar hässlich aus. Ey, lass doch mal einen Produktdesigner daran.
Ja, bitte. Furchtbar hässlich. Aber das sind einfach alles so Sachen. Ne? Das ist so, make it work, make it fast, make it pretty. Das sind die drei Schritte, die wir doch in Software immer haben. Überleg mal, wie scheiße Google am Anfang aussah. Und das kannst du immer noch später machen. Erstmal muss die Kernfunktionalität funktionieren. Wenn das Ding aufräumt, dann hat es für den einen oder anderen Mehrwert. Ja, genau, dann haben wir noch last but not least Entropic Mythos. Ja, das ist schon ein bisschen älter, die News, dass das Modell rausgekommen ist, wo sie sagen... Oh, das
oder nicht rausgekommen ist.
Oder nicht rausgekommen
ist. Öffentlichen.
Das können wir nicht veröffentlichen, weil das hat so viele Sicherheitslücken überall drin gefunden. Das müssen wir jetzt erstmal an 40 höchste amerikanische Firmen rausgeben, damit die ihre ganze Software auf Sicherheitslücken überprüfen kann. Die dann erstmal patchen und dann können wir es in the wild der Welt zur Verfügung stellen. Ja, also ist ein bisschen, glaube ich, aus dem Marketing-Playbook. Also hat es viel Resonanz gegeben, dass wir gesagt haben, also ein paar von den Sicherheitslücken, über die sie gesprochen haben, da kannst du auch irgendein Open-Source, Open-Weight-Modell nehmen, findet das die Dinge auch, vor allen Dingen, wenn du es mit der Nase ein bisschen draufstößt und sagst.
Genau, so, genau, das ist das Ding. Ne? Wenn du ihm sagst, geh an die, check mal das gegen folgende Sache, dann kriegt das ein GPT am Ende des Tages auch hin.
Ja, mhm. Wobei sie schon sagen, also das ist krass, also A hat Mythos ja 27 Jahre, also ein BSD, ein Bug in OpenBSD gefunden, der 27 Jahre lang schon da ist. Da hätte auch jemand anders machen können. Und was ich bei Artikeln spannend fand, es ist halt wesentlich besser, die Dinger zu chainen. Also im Sinne von, das Ding hilft mir zwar nicht, aber das Ding mit dem Ding und dem Ding und dem Ding zusammen bringt dann doch wieder irgendwas.
Ja, aber ich bin da voll bei Sebastian. Das ist ein Marketing-Ding. Überleg doch mal, wenn du einfach sagst, ich packe jetzt mal 100.000 Euro Tokens und Rechenpower da drauf, das eine Problem zu lösen, ja, dann wird das Modell das hinkriegen. Dann hat das halt viel Geld gekostet, dann hat der aber auch ein Ergebnis, was kein anderer gemacht hat. Ja, weil kein anderer vorher 100.000 draufgeschmissen hat. Also muss man auch immer in so eine Richtung betrachten.
Gut, und es gibt ja auch noch den Rumor, dass das einfach so ein Vorwand ist, weil sie einfach nicht genügend Computer haben. Mhm. Sie können es nicht rausbringen, weil sie dafür viel zu viele Rechner bräuchten, die sie nicht haben.
Ja, aber also talking about Anthropic, sie testen irgendwie das Cloud Code aus dem Pro-Plan rauszunehmen. Das heißt, wer jetzt neu abschließt, hat AB-Testing das nicht mit drin oder wie kann ich mir das vorstellen?
Sie haben das zwar zwischenzeitlich irgendwie rausgestrichen, dass Cloud Code da nicht drin war, weil es einfach zu viele Tokens verbraucht, weil die Leute, die Pro-Pläne haben, sich eigentlich hauptsächlich nur beschweren und sagen, ja, ich habe den Satz noch nicht mal halb zu Ende geredet und bin irgendwie am Limit von meinen und muss 5 Stunden warten, bis sich da wieder irgendwas resettet. Das heißt, eigentlich ist der Max-Plan total mandatory. Das haben sie dann aber nach einem kleineren Shitstorm aus der Community erstmal wieder rückgängig gemacht. Aber das zeigt ein bisschen, wo die Reise hingeht. Also ich glaube halt irgendwie, dass alle lechzen gerade nach mehr Compute und dieses, also noch haben sie alle natürlich Runway ohne Ende, aber irgendwann kommt ja mal der Tag der Ernüchterung, wo man halt auch wirklich mal gucken muss, ob das alles sich so finanzieren lässt. Und dann kann es auch sein, dass es dann auch nochmal alles ein Stück teurer wird. Und das.
Aber es ist doch so, ne? Das ist doch eine riesen digitale Drogen-Pusher-Party hier. Die versuchen, machen uns abhängig und dann wird einfach alles hochgedreht, ne? Also, wir haben Statistiken gesehen, also auch hier aus der Aachener Forschungslandschaft, dass man in einer konservativen Zahl davon einer aggressiven Spannbreite spricht, wie viel schneller Entwickler durch Agentic sein können. Und man spricht inzwischen nicht mehr von Faktor 10, sondern von Faktor 28 und rechnet perspektivisch mit Faktor 100. So, ne? Ich meine, dann kann ich auch irgendwie 50.000 Euro im Monat an Tokens ausgeben, wenn ich dann Faktor 100-fache Performance
draus. Das hat ja auch schon der Nvidia-Typ gesagt. Am Ende bist du auf irgendwelchen Dingern, ne, Bewerbungen etc. Ich zahle dir 200.000 Euro, du hast 200.000 Euro an. Also deswegen auch das. Und im Moment lechzen sie halt alle nach Compute Power. Das ist ja der wieder komische Deal. Ne? Wer hat den Deal mit Cursor gemacht? SpaceX, ne?
SpaceX hat den Deal mit Cursor. Ja.
Genau. SpaceX hat gesagt, A kriegt jetzt Cursor, weil scheinbar das ganze SpaceX baut ja das hier Colossus, dieses riesen Rechenzentrum mit 1 Million Chips, keine Ahnung. Ist aber scheinbar nur bei irgendwie 19% Usage und nicht wie die anderen bei 36-38% Usage. Das heißt, die brauchen mehr Usage, haben jetzt einen Usage-Deal mit Cursor gemacht, weil Cursor jetzt irgendwie ihr eigenes Modell fährt. Und haben wir gesagt, wir können Cursor im nächsten Jahr für 60 Milliarden kaufen. Wenn wir es nicht kaufen, kriegt Cursor 10 Milliarden.
Ist schon eine hohe Breakup-Fee, ne? Also Elon Musk rennt auf jeden Fall auf sein Ziel zu, mit SpaceX ordentlich Geld einzusammeln. Und dann ist da viel Geld und dann wird er das auf jeden Fall in seine anderen AI-Gelüste reintun. Ich meine, Grok ist eigentlich gar kein so schlechtes Modell, codingtechnisch aber weit, weit hinten. Da macht es natürlich total Sinn, mit Cursor zu pairen, die auf jeden Fall auch über ein ziemlich kompetentes AI-Team verfügen und da eigentlich gut unterwegs sind. Also das kann eventuell aufgehen.
Ja, vor allem wenn der IPO jetzt steht, wird Geld ja nicht mehr das Problem sein, ne?
Wenn dieser 1,7 Billionen IPO.
Crazy, crazy. Hat sich einer Cloud Design angeguckt?
Ja. Habe ich ein bisschen rumgespielt. Aber erstmal ein richtig, richtig so ein 380 Megabyte großes Figma-File hochgeladen mit den ganzen Komponenten aus einem größeren Projekt und habe es damit gesprengt. Kann aber auch sein, das war on the release day. Vielleicht jetzt im Nachhinein geht's da. Hab dann einen zweiten Test gemacht, in dem ich GitHub connected habe und gesagt habe, hier sind alle unsere Komponenten. Hab mir ein bisschen was generieren lassen. War okay. War jetzt aber auch jetzt nicht so, dass ich mir dachte so, oh ja, boah geil, das muss ich jetzt unbedingt haben. Was schon ganz cool ist, sind die Experimente, die du machen kannst. Also, dass du halt irgendwie einfach wirklich so on a green Slate startest und sagst, ich brauche eine Webseite, ich brauche eine Visualisierung, ich brauche dies, ich brauche das, ich hätte gerne die Moods, ich möchte gerne, dass es so und so aussieht und so. Das ist schon echt cool und hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ist es jetzt ein Figma-Killer? Also Figma ist ja wahnsinnig abgestraft worden. Sehe auch, dass Figma halt mit Figma Make und den ganzen, da gibt es ja auch MTPs, glaube ich, einer der letzten Folgen hatten wir das mal vorgestellt. Kannst du auch viele von diesen Dingen machen. Kannst vielleicht nicht so from the scratch irgendwie die Sachen erstellen lassen. Aber das ist für mich ehrlich gesagt auch nur, das werden die demnächst auch releasen. Und wenn sie es nicht tun, dann sind sie zu Recht abgestraft worden.
Ja, also ja. Ich bin, was Software-Themen angeht, auf jeden Fall wird sich der Markt so ein bisschen neu sortieren. Also auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein. Habt ihr denn irgendwas in Sachen Krypto Neues gehört, gesehen, gemacht? Also ich habe das Gefühl, alles wacht gerade so ein bisschen wieder auf.
Kannst du über Strategy zum Beispiel sehr lange diskutieren. Die, keine Ahnung, was gerade 32.000 Bitcoin in einer Woche gekauft haben und so. Also die kaufen wie bescheuert. Ich wilde Diskussionen darüber,
wie in deren Modelle funktioniert. In ihrem Börsenkurs sind sie ja, glaube ich, auch gerade weniger wert als die Summe an Bitcoin.
Nicht ganz, das ist so ein bisschen kompliziert und so weiter. Du hast kann ich theoretisch mal noch ein bisschen zusammenschreiben, genauer machen, weil das ist wirklich mind-boggling. Weil die ja jetzt am Ende ja ihre Aktien, also neue Aktien releasen, um potenziell auch, also jetzt haben sie genug für 1,5 Jahre oder 2 Jahre ihre Zinsen zu zahlen, weil sie ja so Produkte draußen haben. Und theoretisch über die Aktien dann potenziell Zinsen zahlen würden, aber auf Basis der Steigerung von Bitcoin und so weiter trotzdem mehr Bitcoin Wert pro Aktie haben, obwohl sie neue Aktien releasen. Deswegen, also.
Ja, der Mechanismus ist ganz spannend. Sie haben da so eine Anleihe, die so ähnlich funktioniert wie so ein Stablecoin. Irgendwie, da ist irgendwie der Bitcoin-Kurs hinterlegt und wenn der irgendwie im Wert steigt, dann werden irgendwie weitere Anleihen rausgegeben, die Leute kaufen können. Und davon kaufen sie dann wiederum Bitcoins. Ja.
Ja, das ist aber eins von denen, die haben ja mehrere Finanzprodukte. Das ist nicht das Gesamtkonstrukt. Ja.
Nee, das stimmt. Okay.
Ja. Perpetuum mobile des Gelddruckens, ja.
Ja,
wenn du daran glaubst, dass Bitcoin 1 Million wert wird, dann ist das einfach ein No-Brainer. Also wirklich.
Dann kann ich Bitcoin kaufen. Da kaufe ich doch Bitcoin. Dann muss ich das ganze scheiß Risiko nicht eingehen.
Das ist das Lustige.
Strategy ist gehebeltes Bitcoin.
Ja. Aber wo kommt das Geld her, dass das hebelt?
Das erkläre ich das nächste Mal. Ich schreibe es zusammen. Erkläre ich das nächste Mal. Es ist wirklich, ich finde keinen Fault an diesem Ding.
Okay, krass.
Außer halt, dass, wenn es halt nicht steigt, ist doof. Aber wenn es nicht steigt, würde ich nicht mehr an Bitcoin glauben. Das stimmt auch nicht. Ne?
Also ja, wir haben immer sowas mehr für Leute. Ethereum auch machen. Dann kopieren wir das jetzt für Ethereum. Finde ich eh viel geiler.
Gut.
Gibt's ja, geil, Männer. Schade, dass wir es nicht geschafft haben, zusammen in Thailand aufzunehmen, Olli.
Ja, sehr schade. Sehr schade. Aber ja, ich werde auf jeden Fall wieder nach Thailand kommen, Carlo, weil es war schon ein Traum.
Es war eine Drohung, oder? Ihr habt es alle gehört. Es ist live auf Tape.
Ja, ja. Kann man auf jeden Fall wieder machen. Sehr gut.
Alles
dann
klar.
Dann eine schöne Folge. Ich bedanke mich. Ich stoppe diese Aufnahme. Danke, bitte share, like, sagt euren Freunden, stellt uns Fragen und so weiter und so fort, wie immer. Bla, bla, bla.
Habt ein schönes Wochenende. Ciao.
Ciao.